Ja, wenn du an dein Leben denkst, ich weiß nicht, ob du schon 20 Jahre, 8 Jahre, vielleicht 70 Jahre erlebt hast, was waren die glücklichsten Momente oder der glücklichste Moment, vielleicht kannst du ihn sogar bestimmen, den du jemals hattest. Könntest du einen Moment herausstellen, wo du sagst, das war tatsächlich, das war so der Moment der Ewigkeit, gefühlt würde man auf Pause drücken und es soll jetzt einfach so stabil stehen bleiben. Vielleicht war das der Tag, wo du das letzte Mal aus einer Schule gegangen bist. Ich weiß, als ich tatsächlich das Gymnasium mit dem Zeugnis in der Hand das letzte Mal verlassen habe und ich nicht wusste, ob ich da durchkomme und es geschafft habe. Das war mitunter einer der glücklichsten Tage meines Lebens, der größten Erleichterung. Und später hat man sich aber wieder daran zurückgesehen, seltsamerweise. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Geburt des ersten Kindes ist. Für euch Kinder, ich weiß nicht, was war für euch der glücklichste Tag, ob ihr euch daran erinnert, vielleicht mal der McDonald's-Besuch oder irgendwas, was da ganz besonders heraussticht. Aber wir haben in unserem Leben gewisse Tage, manchmal ja auch Zeiten, wenn es sehr gut läuft, wo es wunderschön ist, wo wir richtig, richtig glücklich sind. Und die Kleinigkeiten, die dann so passieren, die Missgeschicke, damit kommen wir dann klar. Aber ich weiß nicht, wenn du so eine Kurve mal machen müsstest in deinem Leben von Null ist, ich bin relativ neutral, vielleicht bis minus 10, extrem unglücklich, vielleicht bis depressiv und plus 10 bis auf Wolke 7 im völligen Glück. Wo wäre deine Kurve so unterwegs in deinem Leben? Wie so ein EKG oder was auch immer beim Arzt, wenn es den Puls oder irgendwas misst, wo wäre das bei dir? Eher ziemlich weit unten, bei minus 8, bei minus 6, bist du so der Nullmensch? Alles egal irgendwie, man kommt klar, muss halt. Oder bist du eher jemand, wo du sagst, nee, viele Zeit in meinem Leben wäre ich wirklich glücklich gewesen. Sehr subjektiv, nach unserem Empfinden, nach unserer, vielleicht auch nach unserer Lebenseinstellung, die wir haben, würden wir das ganz unterschiedlich beantworten. Aber ich vermute, wenn ich ganz ehrlich bin mit euch, gefühlt in der Vergangenheit bin ich eher im Minusbereich so in meinem Leben. Nicht, dass ich bin glücklich mit den Umständen, mit Familie und Arbeit und das ist völlig in Ordnung. Aber würde mich jemand fragen, Samuel, bist du ein glücklicher Mensch? Und ich müsste das so einfach aus meinem Empfinden von den letzten Monaten oder Jahren sagen, würde ich sagen, ich bin schon glücklich, aber ich bin eigentlich auch ziemlich oft betrübt, belastet, manchmal fast bis hin zu depressiv dunkel, wo man alles irgendwie wie so ein dunkler Schleier über dem Leben steht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber selbst wenn wir die Bibel lesen, würde ich sagen, die Erlebnisse, die Biografien, die wir haben, viele der Menschen würden vermutlich das ähnlich mit mir sagen. Wenn wir so die alttestamentlichen Heiligen anschauen, wenn wir Mose fragen würden, Mose, warst du glücklich in deinem Leben? Ich weiß nicht, wie hätte er geantwortet. Josua. Der war nicht auf Wolke 7. Das Leben war nicht das pure Glück, der Hafen der Glückseligkeit, wo er den ganzen Tag voller Freude und Begeisterung gelebt hat. Paulus schreibt ja viel von Freude, aber wenn ich mir seine Briefe durchlese, lese ich definitiv von einem Mann unter schwerer Last, unter gewisser Dunkelheit. Der 2. Timotheusbrief, das ist echt ein dunkler Brief. Das Licht Gottes strahlt durch, aber es ist trotzdem belastet. Und wir werden jetzt uns einmal die Psalmen heute näher anschauen und schauen, was sagen und lehren uns die Psalmen, wie können wir glücklich werden. Vielleicht würden manche christliche Kreise sogar schon sagen, die Frage ist gar nicht richtig gestellt, weil ich muss ehrlich sagen, in manchen christlichen Kreisen denkt man, das hat mein Schwiegervater gesagt, bevor er gläubig wurde, dass die zum Lachen in den Keller gehen müssen, so hat er das gesagt. Alles ist betrübt, alles ist Last, alles ist Kampf. Alles ist, die Welt ist so böse und man denkt, hey, wenn die mal glücklich sind, die verstecken sich wahrscheinlich, weil ja, niemand darf sehen, dass die lachen. Ein bisschen übertrieben gesagt. Aber das hat ein Mann gesagt, mein Schwiegervater, bevor er im Glauben war. So hat er das teilweise erlebt. Ich weiß nicht, wie du das sagen würdest, wie erleben Menschen dich persönlich? So in deiner Familie, in deiner Schulklasse, in deine Kommilitonen, deine Arbeitskollegen, die Nachbarn. Würden sie sagen, ich sehe einen glücklichen Menschen? Meine Frau Julia hört gerne einen gewissen Kanal auf YouTube und füttert mich dann immer mit Informationen. Sie sagt, hey, du musst dir unbedingt diesen Vortrag von einem Mann anhören, der erzählt, wie sie Gemeinde gründen in ihrer Nachbarschaft. Und tatsächlich die allerersten, die zum Glauben kamen, in dieser Gemeindegründung waren Nachbarn, die sagten, dürfen wir mal dabei sein bei euch, ihr seht so glücklich aus, so zufrieden, ich will es auch. Nicht nur wow. Meine Nachbarn haben mich das noch nie gefragt. Ich hoffe, sie sehen das, aber das ist doch mal ein Lob oder ein Lob kann man gar nicht sagen. Das ist mich begeistert. So, ich würde gerne so ein Mensch sein. Und wenn du auch so ein Mensch sein willst, dann hoffe ich, dass wir heute in den Psalmen eine Antwort finden. Und die Antwort der Psalmen ist hier nicht einzigartig. Eigentlich gibt uns die ganze Bibel die Antwort. Das Schöne ist, die Psalmen machen das poetisch, lyrisch und damit sehr gefühlvoll. Für uns sehr begreifbar, weil wir eben menschliche, emotionale Wesen sind. Wir haben letzte Woche von Paul gehört, wie wir mit Kummer und Leid und Krankheit umgehen. Und vieles doppelt sich auch in vielen Themen. Aber ich würde ganz gerne einmal starten mit folgendem Zitat, das aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 kommt. Die Amerikaner sind ja ein sehr spezielles Volk, was auch ja, den amerikanischen Traum und die Lebensweise angeht. Die Amerikaner haben ein Recht auf das Streben nach Glück in ihrer Verfassung, in der Präambel ganz vorne. Ein Recht auf Glück, was auch immer das genau sein soll, aber so beginnt diese Unabhängigkeitserklärung. Übrigens, Jefferson war 21 Jahre alt, als er das mitverfasste oder der Kopf war. 21. Ich frage mich manchmal, was heute bei uns ist in unseren Schulen und Universitäten, dass ein 21-Jähriger in so einer geistigen Tiefe sein kann für eine Nation, die 250 Jahre später immer noch auf dieser Verfassung fußt. Unfassbar. Und dort heißt es, wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass zu diesen Rechten Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehört. The pursuit of happiness. Recht auf Streben nach Glück, und das ist dann der amerikanische Traum, mit vom Tellerwäscher zum Millionär, arbeite dich hoch, kauf dir ein Haus in Kalifornien mit Blick auf den Pazifik und dann, weiß nicht, lebe oder das ist so ein bisschen ist von Hollywood eben der amerikanische Traum, den wir kennen. Bevor wir in die Psalmen einsteigen, will ich versuchen, uns abzuholen mit für uns in der Regel gängige Theorien oder Vorgehensweisen, wie unsere Gesellschaft nach Glück sucht. Und die Philosophen, die reden ja, das ist ja fast das Hauptthema der Philosophie, seit den Griechen wird fast ausschließlich mit diesem Ziel philosophiert. Was ist das gute Leben? Was ist, wir werden uns diesen Begriff nachher noch anschauen, Eudaimia, dieses Streben nach Glück, von dem Platon und Aristoteles und die ganzen Griechen sprachen und später die deutschen Philosophen Schopenhauer und Kant und viele andere wieder aufgegriffen haben. Und ich will jetzt nicht zu viel philosophieren, aber man könnte diese drei Grundströmungen benennen, wie die Philosophie die Frage beantwortet hat, wie wird ein Mensch glücklich? Und ich würde darauf eingehen, weil vielleicht findest du dich ja in einer dieser Theorien oder dieser Strömungen und sagst, es ist jetzt unangenehm, aber genau das versuche ich eigentlich. Und genau so will ich gerade glücklich werden und dann hätten wir schon ein erstes Problem und könnten ansetzen, um biblisch eine Antwort, eine bessere Antwort zu finden. Das erste ist der Hedonismus. Und der Hedonismus ist eine Lebensweise, die besagt, um glücklich zu werden, musst du möglichst viel Genuss, möglichst viel genießen und möglichst wenig Schmerz und Leid in deinem Leben zulassen. Wenn du das geschafft hast, dann bist du ein glücklicher Mensch. Das heißt, ein Hedonist, der ist so ein Lebensmensch, der versucht, jeden Moment zu genießen, der versucht, wo er nur kann, Schmerz zu vermeiden, sei es Krankheit, sei es Belastung auf der Arbeit, sei es Stresssituation, das will er alles gar nicht haben. Der Hedonist sucht nach Glück, indem er möglichst viel genießt. Und ein Stück weit tun wir das alle, also hoffe ich, weil Genuss gehört zum Leben dazu. Aber es ist eben ein großes Problem, denn dieses Glücksrezept, genieße dein Leben in vollen Zügen und vermeide Schmerz, Genuss nutzt sich ab. Probiere einmal die neue Eissorte und sie schmeckt wunderbar, aber probiere sie 20 Mal und es ist entweder langweilig oder es schmeckt überhaupt nicht mehr. Genuss nutzt sich ab. Und wir kennen das ja alle. Es ist ganz interessant, Menschen, die im Lotto gewinnen, die sind im Schnitt einen Monat lang glücklich und danach, es gibt echt Untersuchungen, dann kommt der sogenannte Kompensationseffekt und einen Monat später sagen die, mir geht es genauso wie davor oder schlechter. Ein Monat hält diese Million oder was auch immer man da genau bekommen hat. Also das ist aber der Versuch des Hedonismus, eben ich genieße, aber manchmal widerspricht sich der Genuss ja auch, ich genieße die Tafel Schokolade, aber ich genieße nicht die 100 Gramm, die ich dann halt auf meinem Bauch später drauf habe. Das ist ein ganz schön schwieriges Rezept, um wirklich glücklich zu werden. Ich habe den Eindruck, die Jugend Jugendlichen von heute, die sind gar nicht mehr so hedonistisch eingestellt. Ganz, ganz viele über YouTube-Kanäle und über Podcasts und so weiter kommt die Zieltheorie viel, viel eher rein. Setze dir Ziele. Mache was aus deinem Leben. Glück ist, wenn du selbst gesteckte Ziele erreicht hast. Du willst abnehmen, nimm ab und dann bist du glücklich. Du willst Geld verdienen, verdien Geld mit diesen drei Methoden. Lies mein Buch und dann kauf dir den AMG. Und ihr kennt ja, die Jugendlichen wissen genau, von welchen Kanälen ich das spreche. Und wenn du dir diese Ziele erreicht hast, dann bist du glücklich. Dann hast du's. Und Ziele sind wunderbar, aber wir werden auch sehen gleich von den Psalmen, wer das versucht mit seinem Leben, um hier glücklich zu werden, der hat riesige, riesige Probleme irgendwann mal. Denn 99% unseres Lebens ist nicht Ziele erreichen. 99% unseres Lebens ist Arbeit, ist Mühe, um irgendwo hinzukommen. Die Gütertheorie. Ich glaube, in unserer schwäbisch-russlanddeutschen Gemeinde, wenn du jetzt nicht dazu gehörst, fühle ich dich ausgeschlossen, aber sehr viele kommen so aus dem Hintergrund, da ist die Gütertheorie gar nicht schlecht, mal darüber nachzudenken. Glück besteht im Besitz von objektiven Gütern, von Dingen, die du hast. Und da haben ja viele Unglaubliches geleistet. Anfang 20 ihr Haus gebaut oder hergekommen und 2 Jahre später stand schon das Eigenheim. Und ich hab wirklich Achtung davor, aber jeder, der ehrlich ist, wird sagen, glücklich wurde ich dadurch auch nicht. War schön, war nett, aber Glück, um möglichst viele Güter zu sammeln, so funktioniert das nicht. Und interessanterweise haben, um hier noch einmal kurz auf diesen philosophischen Gedanken einzugehen, ich mache das, um uns zu zeigen, wie gleich, wenn wir in die Psalmen gehen, was für ein krasser Gegensatz das ist, Die Griechen, die sich viel damit beschäftigt haben, die haben immer von einem Wort gesprochen, das ist Eudaimonia. Eudaimonia würden wir mit Glück übersetzen, wortwörtlich heißt es aber eigentlich Eugut und Daimon Geist, also Dämon, daher kommt unser Wort von Daimon, also der Gutgeist. Und davon sprachen sie, wenn sie von diesem Ding sprachen, das wir Glück nennen. Und die Griechen sagten auch, das ist das eigentliche Ziel des Menschenlebens. Das ist es, was der Mensch eigentlich erreichen will. Der Mensch will glücklich sein. Es ist das gute Leben. Das ist vielleicht die beste Übersetzung von Eudaimonia. Und dieses gute Leben, das besteht darin, wenn ich die Ideale, die ich mir gesetzt habe, wenn ich sie verwirkliche und ergreife in meinem Leben. Und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und dann hatten verschiedene Philosophen verschiedene Antworten, was genau das ist, nämlich Eudaimonia. Was diese Ideale sind, nach denen wir streben. Der eine Diogenes, der sagte, das ist ein Leben in der Tonne. Da hocke ich den ganzen Tag in der Tonne und habe keine Verpflichtung und kann einfach dahin leben. Und es war für ihn Glück. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn wir in die Bibel schauen, in die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments, oder ins Neue Testament, dieses Wort Eudaimonia, das überall in der griechischen Literatur ist, taucht nicht ein einziges Mal auf. Nie. Und manche sagten deswegen, ja, die Christen, da haben wir es wieder, das ist immer nur Last, immer nur Religion. Aber von Freude und Glück, davon reden die nicht mal. Die nutzen nicht mal das Hauptwort der griechischen Philosophie. Aber warum es nicht genutzt wird, hat einen ganz anderen Grund. Weil die Bibel einen einzigartigen, völlig anderen Weg aufzeigt, wie wir wirklich glücklich werden. Und ich will als letztes ein Zitat bringen, weil ein Grieche, vor dem habe ich wirklich höchsten Respekt. Bis in die Neuzeit hinein, noch Luther und die anderen Reformatoren, auch die ganze Zeit im Mittelalter, da gab es einen griechischen Philosophen, das war Aristoteles, und den zitierten sie direkt neben der Bibel. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Aber Aristoteles hat es tatsächlich geschafft, extrem viele Dinge, Wahrheiten durch pures, reines Denken herauszufinden. Und er war am nächsten dran von all den Griechen, von all diesen Denkern an der biblischen Erklärung, wie ein Mensch glücklich wird. Und er sagte Folgendes: Glück, also Eudaimonia, ist das, was nicht als Mittel zu etwas anderem, sondern als Zweck an sich selbst angestrebt wird. Glück ist das, was nicht als Mittel zu etwas anderem, sondern als Zweck an sich selbst angestrebt wird. Und jetzt denk mal nach in deinem Leben. Gibt es wirklich etwas, wo du diese Sache hattest, diese Sache bekommen hast, erlebt hast und gesagt hast, das ist der Hafen der Glückseligkeit. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich wirklich erfüllt. Wir meinen das. Aber eigentlich ist alles, was wir tun, nur Mittel. Alles. Wir heiraten, nicht weil wir glauben, dass die Hochzeit und die Ehe, die macht mich jetzt glücklich, so realistisch sind wir. Eigentlich erhoffen wir uns davon vielleicht Anerkennung. Vielleicht versorgt zu werden, umsorgt zu werden. Oder was auch immer wir uns davon erhoffen. Aber es ist immer ein tieferer Sinn, ein eigentlicher Zweck dahinter. Und da sind wir jetzt mitten in dem Psalm. Denn wir haben gesehen, schon vor 2 Wochen, in dem Psalmen beginnt, irgendwie will meine Präsentation nicht ganz, jetzt. Das allererste Wort, Psalm 1, Vers 1, ist tatsächlich ein Wort und es ist glückselig. Und ich hatte gesagt, man könnte vielleicht sagen, die Psalmen sind das Buch der Bibel, das, wenn wir den ersten und den letzten Vers zusammennehmen, sagt, glückselig ist, wer Halleluja sagen kann. Wirklich glücklich. Oder jemand hat glückselig übersetzt mit freudentrunken. Also überwältigt von Freude ist der, der Halleluja sagen kann. Und vielleicht dachtest du dir vor 2 Wochen, als ich das sagte, aber wie kann ich denn Halleluja sagen, Gott sei gelobt, in Schmerz, in Leid, in Not, in Einsamkeit, in Armut, in Wohlstand, im Sterben? Ich würde das gerne, aber wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn so leben? Und da geben uns die Psalmen eine Antwort. Eine Antwort, auf die wir eingehen wollen. Ich habe einmal alle Stellen, und es sind über 20, herausgenommen aus dem Psalm. Ich versuche noch mal kurz meine Präsentation zu starten, weil irgendwie bin ich hier in zwei. Ah doch, es geht. Gut. Habe einmal alle Stellen zusammengesammelt und habe Folgendes entdeckt. Immer wenn die Psalmen von Glückseligkeit sprechen, also wirklich glücklich oder voller Freude oder freudentrunken, ist der, wann immer die Psalmen das sagen, geht es direkt danach um Gott. Wann immer die Psalmen von diesem Glück reden, nicht von dem griechischen Glück, von Eudaimonia, also diesem Lebensgenuss, sondern von einem wirklich tiefen Erlebnis eines absoluten Zufriedenseins, eines Glücklichseins, dann sagt die Bibel das nur in irgendeinem Zusammenhang zu Gott, in irgendeiner Verbindung zu Gott. Und lass uns einmal die Stellen gemeinsam anschauen. Das erste, Psalm 1, Vers 1 gleich, glückselig. Wer ist glückselig? Wer ist wirklich glücklich nach dem Psalmen? Glückselig ist der Mann oder die Frau, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Seht ihr das? Hier ist ein Mensch, ein Mann oder eine Frau, der hier genannt wird. Und dieser Mensch kann glückselig sein, kann von überfließendem Glück erfüllt sein, wenn er nicht irgendwie etwas tut, was Weltliches tut, sondern wenn er einen Kanal ergreift, eine Verbindung aufnimmt zu Gott. Und diese erste Verbindung ist das Wort Gottes, nämlich der Mensch, der Gottes Worte kennt und bewahrt. Psalm 119, Vers 2 sagt was Ähnliches. Wir lesen jetzt nicht jede einzelne Stelle. Aber ich habe da in dieser Sonne, die gleich hier so entsteht, einmal die ganzen Stellen mit aufgenommen. Das heißt, Gottes Wort hat hier eine ganz zentrale Rolle. Ein zweiter Punkt, wo 4 Verse über Glückseligkeit sprechen und sagen, ein Mensch kann dieses überfließende Glück erleben, wenn er Zuflucht nimmt bei Gott. Psalm 34, Vers 9. Alle 4 Psalmen sprechen darüber. Ich will nur ein Beispiel herausnehmen. Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glückselig, das ist das Wort wieder, der Mann, der zu ihm Zuflucht nimmt. Seht ihr die Verbindung? Die Psalmen nehmen nichts weltlich-irdisches, wo ein Mensch Glückseligkeit finden kann, sondern ausschließlich Gott. Zuflucht bei ihm nehmen, Schutz bei ihm zu suchen. Ein dritter Punkt, wo wieder der Mensch mit diesem Glück in Verbindung gebracht wird. Und das ist, wenn seine Sünden zugedeckt werden von Gott. Psalm 32, Vers 1. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Meine Frage ist, erleben wir das? Wenn hier Gottes Wort sagt, Glückseligkeit, strömende Freude ist zugänglich für jemanden, dessen Sünden zugedeckt sind. Ich frage mich, aber warum erlebe ich dann so wenig Glück? Ist es nicht etwas, was ich dann ergreifen kann, was ich dann leben kann, was ich fühlen oder erfahren kann? Ein vierter Punkt, wo in dem Psalmen diese Glückseligkeit gebraucht wird in Bezug auf Gott, und da wird tatsächlich zweimal darüber gesprochen, dass Menschen dann Glückseligkeit erfahren können, wenn sie in einem Volk leben, das Gott fürchtet. Psalm 33, Vers 12. Glückselig die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich zum Erbteil erwählt hat. Davon können wir wahrscheinlich gerade wenig sprechen in Deutschland, von einer gottesfürchtigen Nation, auch wenn unsere Verfassung und unsere ehemaligen Gründungsväter der Nation tatsächlich in diesem Geiste noch dachten. Aber die Bibel spricht hier von Glückseligkeit, wenn es ein Volk gibt, eine Nation gibt, die sich vor ihrem Gott demütigt. Glückseligkeit ist dann möglich, wenn Menschen auf Gott vertrauen. Psalm 34, Vers 9. Und meine Seele wird frohlocken in dem Herrn. Oh, sorry, ich war im falschen Psalm. 34, 9. Nochmal dieser Vers. Glückselig der Mann, der bei ihm Zuflucht nimmt. Psalm 84, Vers 13 spricht hier von, der auf Gott vertraut. Ein weiterer Punkt, wie Glückseligkeit erlangt werden kann, ein Mensch, der gerecht vor Gott lebt. Psalm 41, Vers 2. Glückselig, wer Acht hat auf den Armen. Am Tag des Unglücks wird der Herr ihn erretten. Also hier wird ein Punkt aus dem Gebot Gottes genommen, auf den Armen Acht zu haben, auf die Menschen herum, ihre Not zu sehen. Und die Bibel sagt, wer das tut, wer nach meinen Geboten lebt, ist glückselig. Der erlebt überschwängliches Glück. Und jetzt wird es ganz seltsam, wenn wir Kraft empfangen, Psalm 84, 6. Jetzt wird es ganz seltsam, wenn davon gesprochen wird, dass glückselig, die von Gott gezüchtigt werden. Ich weiß nicht, begreifst du das? Lass uns lesen, Psalm 94, Vers 2. Glückselig, wer von Gott gezüchtigt oder erzogen wird. Oder bestraft, könnte man es, also Bestrafung in einem positiven, elterlich erziehenden Sinne. Psalm 94, 12. Glückselig der Mann, den du züchtigst, ja, und den du belehrst aus deinem Gesetz. Ich weiß nicht, hast du einmal Glück erlebt unter der Erziehung Gottes? Und als letztes, glückselig, wer Furcht hat vor Gott. Psalm 112, Vers 1. Es gibt zwei Stellen, wo Glückseligkeit erwähnt wird und wo es nicht um, in dieser Glückseligkeit nicht um diesen Zugang zu Gott geht. Und das ist einmal Psalm 128, Vers 2. Da ist der glückselig, der viele Kinder hat. Viele gut erzogene Kinder würde ich da hinzufügen, weil viele schlecht erzogene Kinder sind, glaube ich, mit Glückseligkeit vielleicht schwierig in Verbindung zu bringen. Und ein Psalm, und ich bin sehr froh, dass ich den heute nicht erklären muss, Psalm 137, das wird Roman dann in ein paar Wochen machen, und ich bin gespannt auf seine Erklärung. Ein schwieriger Psalm, ein Rachepsalm, ein heftiger Rachepsalm gegenüber den Babyloniern, wo zweimal von Glückseligkeit im Ausüben der Rache gesprochen wird. Nicht leicht zu verstehen, aber ja nicht mein Thema heute, und deswegen würde ich es dann auch einmal beiseite setzen. Ihr könnt es ja mal lesen zu Hause, das ist so der Psalm in der stillen Zeit, wo man so, wow, okay, also wenn man das am Morgen liest, es ist schon hart. Aber ansonsten, alle Psalmen sagen, und ich will es zusammenfassen, alle Psalmen sagen, jetzt heruntergebrochen auf einen Satz, die Erfahrung der Psalmisten ist die folgende, die inspirierte Erfahrung durch den Heiligen Geist, nur das macht glücklich, was in die Begegnung mit Gott führt. Nichts in dieser Welt macht glücklich. Also dauerhaft. Ich spreche nicht von einem Glücksmoment, einem kurzen Glücksgefühl. Ich spreche von dauerhaftem, erfüllenden, überfließenden Glück. Und die Psalmisten sagen, und nicht nur David, das sagen sie durch die Bank, durch die Jahrhunderte, und es deckt sich mit dem weiteren Zeugnis der Schrift, nur das macht glücklich, was in die Begegnung mit Gott führt. Ich habe lange, die letzten Tage, darüber nachgedacht und dachte mir, Samuel, du weißt es doch. Also das, ganz ehrlich, das ist ja nicht bahnbrechend Neues, wo wir sagen, das habe ich noch nie gehört. Aber mal Hand aufs Herz, leben wir das? Wenn wir es nicht leben, dann glauben wir es auch nicht wirklich. Weil wir handeln nach unseren Glaubensüberzeugungen. Unseren inneren Überzeugungen von einer Sache, das bestimmt unser Handeln. Und wenn ich 4 Minuten am Tag Gott widme und, das müsste ich zählen, 23 Stunden und sonst noch viele Minuten, anderen Dingen, die nichts mit ihm zu tun haben, dann glaube ich das nicht. Ich sage damit nicht, dann bin ich nicht wiedergeboren, aber dann bestimmen meine Taten irgendeine andere Überzeugung. Weil wenn ich das glaube, wenn ich zutiefst davon überzeugt bin, nur das, was mich in die Begegnung mit Gott führt, und ich meine damit nicht nur beten den ganzen Tag, ich werde es gleich weiter ausführen, dann würde das mein Handeln bestimmen. Punkt. Tat und Glaube, Jakobus 2, dieser direkte Zusammenhang. Psalm 16, Vers 11 sagt es vielleicht auf die schönste Weise in den ganzen Psalmen. Ich habe extra die NEÜ genommen. In den alten Übersetzungen, glaube ich, ist es schwierig, zum Kern vorzudringen. Da wird es die Rede von Lieblichkeit und von einfach Dingen, die nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch sind. Ich glaube, die NEÜ hat es gut auf den Punkt gebracht, was Psalm 16, Vers 11 aussagt. Du, Gott, zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Vielleicht könnten wir hinzufügen, weil das ist das, was hier gesagt werden soll. Und nur wo du bist, hört die Freude nie auf. Überall anders hört die Freude auf. Punkt. Egal, was wir uns in unserem Leben aufbauen und zusammenbauen, egal selbst, wie gut wir das nach biblischen Maßstäben tun würden, unsere Familie nach diesen Grundsätzen leben, meine Arbeit nach den ethischen Prinzipien der Bibel leben, Geld spenden, alle wunderbaren Dinge, egal was wir tun, wenn diese Dinge das sind, was der Zweck wirklich da drin ist, also nicht ein Mittel, um irgendwo anders hinzukommen, wie Aristoteles sagt, sondern der Zweck, warum ich es tue, wenn es das ist, wo ich sage, davon erhoffe ich mir jetzt Zufriedenheit und Glück, scheitere ich. Nur bei Gott hört die Freude nie auf. Nur aus seiner Hand kommt ewiges Glück. Und ihr Lieben, das will Gott uns, das ist sein Wille für uns. Ich weiß nicht, wie du über Gott denkst und was deine Lebenserfahrungen sind, aber für alle Menschen, die vielleicht viel durchmachen, können irgendwann den Eindruck bekommen, Gott gefällt es, mich zu strafen. Gott gefällt es, mich leiden zu sehen, mich unglücklich zu sehen. Sonst würde das ja nicht alles machen mit mir, mit Krankheit und mit Lasten und Problemen und Konflikten. Gefällt es Gott etwa, mich hier leiden zu sehen, mich hier unglücklich zu sehen? Und ich kann sagen, nein, die Schrift ist so klar, wo finden wir die Aufforderung zum Traurigsein? Die Aufforderung zum in Depression zu verfallen, das ist nicht da. Wir haben aber die Befehle, Philipperbrief, dass wir uns freuen sollen. Ich glaube 11 Mal im Philipperbrief oder 9 Mal. Befehle zur Freude, die Pflicht zur Freude. Wir sagen ja, wie Gott? Und die Psalmisten sagen, ich habe alles durchlebt. Ich habe alles versucht, aber nur das macht glücklich, was in die Begegnung mit Gott führt. Ich will es ganz konkret machen einmal. Oh, ich habe es eigentlich, ja. Sorry, ich sehe hier und hier was anderes, deswegen komme ich nicht ganz mit. Ich halte nichts von dieser Trennung, aber in gewisser Weise ist sie da. Viele Christen, die trennen ganz, ganz strikt das Säkulare, das Weltliche und das Heilige. Also ich sage, ich lebe mein Leben, ich arbeite, ich baue mein Haus, ich mache meine Sportarten, ich gehe trainieren. Das ist so das Säkulare, das ist so das Weltliche, das Normale. Und dann habe ich aber auch noch in meinem Leben das Heilige, also oder wie auch immer man es nennen will, das Geistliche. Und ich glaube, diese Trennung gibt es nicht in der Bibel. Aber nehmen wir mal an, diese Trennung ist da. Das, was wir ja doch immer wieder fühlen. Wie wird man nicht glücklich? Nach dem Psalm. Und nach der ganzen Bibel, man wird nicht glücklich durch den Beruf. Unmöglich. Es geht nicht. Wenn das dein Zweck ist, wo du sagst, da investiere ich rein, um daraus Erfüllung zu finden, es geht nicht. Glücklich wirst du nicht durch Familie. Wirst du nicht. Ich rede immer wieder mit vor allem Männern in letzter Zeit, die eine große Sehnsucht danach haben, also die gar keine Christen sind. Das ist ganz interessant, aber man sieht einfach, wie der Zeitgeist immer in so Kurven geht. Und wir haben einfach eine Zeit, wo der Mann, der alte weiße Mann oder auch der junge weiße Mann einfach die Lachnummer ist. Und da sind viele Männer, die sagen, ich sehne mich danach, eine Familie zu gründen, eine Verantwortung zu übernehmen. Ein wunderbarer Wunsch. Aber ich, tut mir leid, ich muss es dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, Familie macht nicht glücklich. Der Wert an sich? Absolut nicht. Hobbys machen nicht glücklich. Kurze Lustbefriedigung im Sport oder in was auch immer. Ja, mit Sicherheit, dann werden da irgendwie Dopamin ausgeschüttet und andere Hormone. Funktioniert für 10 oder 15 Minuten oder für 3 Stunden. Aber eine Lebensfülle aus Hobbys, unmöglich. Freundschaften, so hoch sie sind in ihrem Wert, die Bibel redet viel davon, Freundschaften machen nicht dauerhaft glücklich. Und es tut mir so leid an die junge Generation, Medien machen nicht glücklich. Ich weiß nicht, warum wir dann im Schnitt 3,5 Stunden damit verbringen am Tag. Ich habe gerade in Klasse 8 eine Umfrage gemacht der Selbsteinschätzung. Und die Selbsteinschätzung lag bei 3,5 Stunden. Und dann haben wir uns die Bildschirmzeit angeschaut. 8 Stunden, 6 Stunden, 5 Stunden, bis zu 11 Stunden. Und man kann sagen, was man will, aber bei einem bin ich zutiefst davon überzeugt, ob man es sagt oder nicht, man glaubt, man würde dadurch glücklich werden. Sonst würde ich keine 11 Stunden damit verbringen. Aber selbst das Heilige, wenn man es so nennen will, Gemeindeevents und Veranstaltungen, machen nicht glücklich. Nein, wir können uns hier jeden Abend treffen. Wenn der Sinn im Treffen selbst besteht, keine Chance. Wird nicht funktionieren. Lobpreis. Wenn ich Lobpreis mache um des Singens willen, um des Spielens willen, um des Gemeinschaftsfaktors willen, keine Chance. Vielleicht ein kurzer Euphoriemoment. Musik ist wunderbar, berührt die Emotionen. Aber das, was die Bibel mit Glückseligkeit meint, ist dadurch nicht zu erreichen. Und jetzt, vielleicht sagt ihr, jetzt wird es richtig, jetzt geht es in Richtung Häresie hier, aber Gebet macht nicht glücklich, wenn ich das Gebet als Handlung für sich selbst nehme. Und vielleicht sagst du, ja, das erlebe ich genau so, für mich ist Gebet Last, Arbeit. Ich muss mich dazu überwinden, aber ja, stimmt, wirklich Freude. Wirklich Glück? Nee, eigentlich nicht. Bibel lesen im Wert als ich macht nicht glücklich. Dienst im Wert als ich macht nicht glücklich. Ich nenne diese Dinge einmal ganz bewusst, weil ich bin ganz ehrlich, ich versuche es durch diese Dinge. Mir geht's nicht gut. Boah, ich freue mich so auf die Gemeinde heute Abend. Es wird schön. Ja, das wird schön. Aber ihr könnt mir nicht helfen. Und ich kann euch nicht helfen, als Mann in Fleisch und Blut, als Mensch vor euch stehend. Es geht nicht. Der Dienst, all diese Dinge, die sind wunderbar. Aber die Psalmen lehren uns, sagen uns, wir haben all die Stellen ja gelesen, Glückseligkeit, tiefe, tiefe Freude kann nur eins geben, Gott selbst, durch diese Dinge. Ich glaube, dass die Psalmen uns Folgendes sagen. Die Psalmen sagen, wir leben ja in unserer Welt. Und wir haben ja die Bereiche vorher auch gelesen. Da ging es ja um Politik teilweise, also um Nationen. Da ging es um Handlungen in unserem Alltag. Da geht es um Singen, da geht es um all diese Dinge. Aber in ihnen selbst, sie sind nur Mittel. Mittel, um uns direkt in die Gegenwart Gottes zu führen. Und nur bei ihm finden wir wirklich Glück und Zufriedenheit. Ich weiß nicht, wenn du in dein geistliches Leben schaust, wenn du morgens dieses Buch aufschlägst oder abends, ich weiß nicht, wann du die Bibel liest, mit welchem Ziel machst du das? Und vielleicht fragst du dich, ich erlebe keine Freude dabei. Das ist für mich Last. Und dann höre ich von den anderen, die so begeistert sind und so viel lernen und so geistig wachsen und ich merke das nicht. Vielleicht ist genau das das Problem, dass man das als einen Selbstwert sieht. Das ist eine Handlung. Ich lese jetzt die Bibel. Und dann muss doch Gott irgendwas in Revanche geben. Mir. Ich habe jetzt ja was für ihn gemacht. Ich diene für ihn. Jetzt muss doch irgendwas kommen. Warum kommt keine Freude? Ich bete sogar. Eine Viertelstunde habe ich gebetet. Jetzt muss doch er irgendwas machen für mich. All diese Dinge. Aber dass all diese Dinge, wie die Psalmisten sie gebrauchen, sind es Wege, Kanäle, um in die direkte Gegenwart Gottes zu kommen und in seiner Gegenwart aufzuleben. Ihr Lieben, was die Psalmisten uns lehren und sagen, ist nichts weniger, wie dass wir dem lebendigen Gott selbst begegnen können und dass er und seine Gegenwart uns überfließt und füllt mit Freude und Glück. Schaut mal, wie herrlich dann das Gemeindeleben wird. Die Gebetsveranstaltung ist nicht einfach nur ein Treffen von Gläubigen, um ihre Anliegen Gott zu bringen. Wir bringen ihm unsere Anliegen. Es ist ein Treffen von Menschen, die in die Gegenwart Gottes treten, ihre Abhängigkeit bekennen, ihre Sünden bekennen. Und vor diesem Gott stehen, ihm begegnen und in dieser Begegnung mit Gott gemeinsam seine Kraft und seine Freude und Fülle zu empfangen. Das gemeinsame Singen, wenn wir uns das bewusst machen, aber das muss man sich bewusst machen. Ich mache das manchmal morgens, wenn wir mit dem Auto fahren und hier so die Möglinger Straße entlang fahren, kurz bevor man abbiegt, dann sage ich mir innerlich, gleich begegnen wir gemeinsam Gott. Als Gemeinde, dem lebendigen Gott. Und wenn wir dieses Lied singen, dann schallt es nicht nur bis an die Decke, dann ist das etwas, wo wir ihm begegnen können und Glück und Freude empfangen und erfahren können. Und er will es. Er will uns mit Freude füllen. Das ist sein Wunsch für uns. Wie reich wird das Gebetsleben, wenn ein Christ beginnt, nicht nur Anliegen Gott zu bringen, nicht nur Bitten vor ihn zu bringen, sondern Gott selbst zu suchen, in seiner Gegenwart zu sein, ihn anzubeten, einfach um seiner selbst willen, weil er Gott ist, weil er heilig ist, weil ich ihm begegnen kann. Wie wunderbar wird der Dienst, wenn man dient nicht aus einem Verpflichtungsgefühl, sondern aus etwas, wo ich sage, Gott, du hast mir Kraft gegeben, und ich kann meinen Geschwistern dienen und dir darin begegnen, etwas für dich tun, weil ich dich liebe. John Piper, ein amerikanischer Theologe, er hat einmal gesagt, es ist sein Leitsatz eigentlich aus seinem ganzen Dienst, ich glaube, er ist mittlerweile 80 oder schon etwas älter, er hat folgenden Satz geprägt, Gott wird in uns am meisten verherrlicht, wenn wir zutiefst zufrieden in ihm sind. Gott wird verherrlicht, wenn wir zutiefst zufrieden in ihm sind. Und ich glaube, dass er recht hat. Gott möchte, dass wir uns an ihm selbst erfreuen. Und ich würde das dir als Frage einmal mitgeben, kennst du das in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben? Diese Begegnung mit Gott. Es gibt nichts Herrlicheres in dieser Welt. Nichts. Und diese Begegnung mit dem Gott des Glückes, der Freude, geschieht nicht nur im stillen Kämmerlein. Da auch. Und da sollte sie täglich stattfinden. Aber dann begegnet es selbst in der Arbeit, weil ich sagen kann, Herr, für dich mache ich das. Hilf mir. Stärke mich. Offenbare dich jetzt in meinem Leben. Fülle mich mit deinem Geist. Und vielleicht kommen dann aber Zeiten, die so von Leid geprägt sind, dass du sagst, ich bete jetzt und ich lese die Bibel, ich versuche es, aber ich komme da nicht raus. Es ist so viel Dunkelheit, vielleicht eine Depression, es ist so viel Last von der Arbeit, von Konflikten, es ist so viel Krankheit, vielleicht die Bedrohung des Todes. Ich kann da nicht mehr, es geht nichts. Es ist wirklich interessant, dass wir als Christen etwas haben, was in keiner Religion, in keiner Philosophie da ist, und das ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst, der etwas getan hat, und der Höhepunkt der Schrift, das, worum sich alles in der Bibel dreht, der Gipfel der Offenbarung Gottes, ist die tiefste Situation des Leides, die ein Mensch sich vorstellen kann. Ein grausamer Martertod. Und es ist wirklich so ein Leid-Glück-Paradoxon, so ein Widerspruch im christlichen Glauben, dass der Moment, wo Dunkelheit ist, wortwörtlich, ja, wo Gott am Nachmittag 3 Stunden Dunkelheit und Finsternis gibt, das ist der Höhepunkt, der Sieg im Leid und durch das Leid. Und Jesus selbst sagt ja, wie ein Same, das in den Boden fallen muss und sterben muss, damit Neues entsteht, so werde ich sterben müssen, damit Neues entsteht. Und die Lieben, das hat ein evangelischer Theologe, ich kenne ihn nicht, ich weiß auch nicht, ich glaube eher, dass er gar nicht so aus unserem Lager kommt, aber er hat einmal geschrieben, und es ist sehr treffend, eine Selbstaufopferung für andere, die am Kreuz endet, ist in keiner Glückskonzeption der Welt vorgesehen. Wie soll das denn funktionieren? Ein Tod am Kreuz, Blut und Leid, ein Martertod. Aber mir persönlich gibt es so eine Hoffnung, weil diese Situation gibt es, die im wahrsten Sinne des Wortes Dunkelheit sind. Und das gibt für den Moment keinen drinnen. Ich selbst habe es auch einmal erzählt. Ich hatte diesen einen Monat im Herbst 2013 und es war ein Monat der Depression und der Dunkelheit. Und ich bin da nicht rausgekommen. Ich wusste nicht, ich konnte keine Knöpfe drücken, ich konnte keine Methoden anwenden. Es ging nicht. Und ich habe die Bibel gelesen und zugeklappt, das hat mir nichts gegeben in diesem Moment. Es war tiefste Dunkelheit. Wie so ein schwarzes Tuch, das sich über das gesamte Leben legt und man kommt da nicht hoch, da kommt kein Licht durch. Und diese Momente sind da, und wenn du so etwas durchlebst, dann ist es gibt keinen 3-Schritte-Weg, um zum Glück zu kommen, aber schau auf das Kreuz und schau, dass Gott uns gezeigt hat, er durchbricht diese dunkle Welt mit einem Sieg, der im schlimmsten Tod seinen Gipfel hat, den man sich vorstellen kann, um dann siegreich durch die Auferstehung wieder hervorzubrechen. Das ist so mächtig. Das ist so herrlich. Und so können wir uns sagen, selbst wenn wir durch Zeiten gehen, des tiefen Leides, der tiefen Dunkelheit, eins ist gewiss, völliges Glück kommt. Wenn du im Herrn bist, wenn du von neuem geboren bist, den Heiligen Geist in dir hast, dann kannst du mit 100%iger Gewissheit sagen, völlige Glückseligkeit kommt. 100%. Vielleicht nicht in diesem Leben, in der Absolutheit sowieso nicht in diesem Leben, aber mit der Ewigkeit bricht für mich völlige Glückseligkeit an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gibt es sehr, sehr viel Kraft. Sehr viel Kraft. Zu sagen, dann noch einmal durchhalten. Weitergehen. Aushalten. Zu verstehen, selbst, ich war ja vorher da mit dabei, selbst Zucht Gottes kann ein Weg sein, ihm zu begegnen, schon in diesem Leben auf dem schmalen Weg zu bleiben, aber absolute Herrlichkeit, sie kommt. Sie kommt gewiss. Ich würde einige Reflexionsfragen zum Abschluss einmal stellen. Wenn du so in die letzten Wochen deines Lebens schaust, wovon verspreche ich mir derzeit Glück? Worum kreisen meine Gedanken? Wofür bemühe ich mich? Wovon träume ich? Worüber denke ich nach, wenn ich diese Punkte habe, diese Zeitpunkte, wo man im Auto sitzt und nachgrübelt oder am Abend daheim in den Kamin starrt? Und worum kreisen meine Gedanken? Wo liegt meine Hoffnung? Wenn es nicht Gott ist oder eine Sache, durch die du Gott näher kommst, dann wird es wahrscheinlich ein Irrweg sein. Ein Weg, wo du in ein paar Monaten oder Jahren sagst, ach Mann, wieso bin ich damals abgebogen? Ich wusste es doch. Ich weiß es doch. Ich habe es doch gelesen. Gibt es etwas oder was hindert derzeit meine Verbindung zu Gott? Gibt es Punkte in meinem Leben, die mich hindern, ihm zu begegnen, aus dieser Quelle Gottes zu trinken? Es können Sünden sein, es ist möglich. Sünden, die bekannt werden müssen, aber es müssen nicht unbedingt Sünden sein. Es können Dinge sein, die einen zu hohen Stellenwert bekommen haben. Es können Dinge sein, wo ich Gott nicht vertraue. Wo ich sage, du darfst mir das nicht nehmen. Oder du musst mir das geben, Gott, sonst ich kann sonst nicht. Gibt es Dinge, von denen du dich vielleicht trennen solltest? Vielleicht in diesem Moment, übrigens meistens, wenn man darüber nachdenkt, das, was dir jetzt im Kopf aufpoppt, ist wahrscheinlich genau das, wovor du dich trennen solltest. Habe ich bei mir gemerkt, wenn ich in Predigten höre und sie reden davon, keine Kompromisse zu machen. Und da kommt dieser eine Gedanke und eigentlich weiß ich schon, okay, das ist es. Genau das ist es. Genau das muss weg. Das zu bekennen, das vor den Herrn zu bringen, die Vergebung zu erfahren, Kraft zu bekommen und ihm zu begegnen. Oder vielleicht müssen diese Dinge nicht weg oder sie können überhaupt nicht weg, aber kann ich diese Dinge anders nutzen, anders gebrauchen, um mich mit ihm Gott zu nahen? Es können nicht nur Dinge sein, es können Zeiten sein. Denk an deine Abende. Die Abende sind ja meistens unsere ruhigen Zeiten. Übrigens, das, was wir am Abend machen, das ist meistens auch das, wovon wir uns Glück versprechen. Also wenn ich halt auf dem Sofa liege und die Beine hochlege und jetzt darf mich niemand stören, nervt mich nicht, ich brauche meine Ruhe. Nach dem langen Arbeitstag wahrscheinlich denke ich dann in diesem Moment, das ist jetzt der Hafen der Glückseligkeit. Das brauche ich jetzt. Wenn es die Serie ist, da will ich jetzt auch nicht genervt werden, dann verspreche ich mir in diesem Moment jetzt davon Ruhe und Zufriedenheit. Und beim anderen ist es vielleicht das Essen, das ist sicher. Ich weiß es nicht, das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Aber kann ich das vielleicht anders nutzen? Kann ich das dem einen anderen Stellenwert geben, sollte ich ihm einen anderen Stellenwert geben in meinem Leben. Ihr Lieben, Gott will unser Glück. Und er selbst ist unser Glück. Und die Psalmisten haben das erfahren in Freudengesängen, wenn sie gemeinsam in Wallfahrten nach Jerusalem gingen, aber auch in tiefem Leid von David, in Einsamkeit und Traurigkeit haben sie erfahren, egal was passiert, egal wie hoch die Wogen gegen die Felsen brechen, wenn ich bei Gott bin, bin ich in tiefer Freude und Glück. Und ich hoffe sehr, dass wir ihn suchen, ihn anbeten und das erfahren. Und interessanterweise wird sich vieles in unserem Leben, wenn wir Gott diesen Stellenwert geben, ganz automatisch verändern. Weil wer in seiner Gegenwart ist, und wer von seinem Licht angestrahlt wird der Herrlichkeit, der erlebt Veränderung nach Hebräer 10. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen.